zwei Vorbemerkungen vor meiner Predigt. Zum einen hat mir der Bernhard Stromer einen Gruß aufgetan durch seine Frau. Er ist seit dem Wochenende wieder im Krankenhaus in Lichtenfels, weil man Wasser in seinem Herzen gefunden hat. Und das hört sich ernst genug an, dass wir wirklich dafür beten, dass der Herr da weiterhilft und ihm Kraft gibt und auch der Familie. Eine zweite betrifft den letzten Sonntag. Diejenigen, die da waren, haben ja mitbekommen, dass der Pastor kurzzeitig verschollen war. Und um jetzt das Rätsel zu lösen, will ich es erklären. Ich musste mein Predigtkonzept noch holen, weil ich es vergessen hatte. Aber der Herr hat zu mir gesprochen, hat gesagt, also eigentlich ist das ja nicht so vorteilhaft, wenn du ein Konzept brauchst, um predigen zu können. Naja, das heißt im Klartext, vielleicht kannst du es auch mal ohne. Das heißt also nicht ohne Vorbereitung, aber ohne Konzept. Und das ist schon ein gewisser Sprung, aber ich sage, gut Herr, dann scheint das wohl so zu sein, dass es dran ist. Na gut, mit Gottes Hilfe sei es denn gewagt. Ein Spickzettel habe ich mir doch erlaubt, da mitzunehmen. Also Ruhe finden, zur Ruhe kommen, das ist sicherlich ein Wunsch, den viele Menschen gerade jetzt haben. Voraus aus der Hektik des Alltags, hier abschalten, anderswo einzuschalten, aufzutanken. Aber ist das wirklich ein guter Weg oder eine Garantie, wirklich zur Ruhe zu finden? Wie schon gesagt, es fängt ja oft schon damit an, dass man ganz zu Anfang schon stundenlang im Stau steht, in der brennenden Hitze, oder das Flugzeug nicht fliegt, wie jetzt gestern, weil da etwas jemand in den Sicherheitsbereich eingedrungen ist. Also es passiert immer etwas. Kommen wir wirklich zur Ruhe? Ruhe finden. Das soll auch der Schwerpunkt in diesem Gottesdienst sein. Die Predigt soll uns dazu einladen und auch die Art und Weise, wie wir heute am Ende des Abendmahl feiern, soll es auch zum Ausdruck bringen. Wir kommen zum Tisch, nehmen dort Platz und halten persönlich und miteinander auf diese Weise das Abendmahl. Zur Ruhe kommen. Dazu gibt es im Neuen Testament, im Hebräerbrief, einen Absatz, und den möchte ich euch gerne als Grundlage meiner Predigt eben vorlesen. Hebräer 4, Vers 3 bis 11. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt angeschaffen waren. Dann hat er irgendwo vom siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruht am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie solle nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt wurde, des Ungehorsams willen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute und sagt durch David, nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle, also dass nicht jemand von uns durch Ungehorsam das Ziel nicht erreicht. Wir haben in diesem Abschnitt vom Land Kanaan gehört, in das das Volk geführt werden sollte. Was ist eigentlich mit diesem Land Kanaan gemeint? Nun, Israel war unter Moses Führung aus Ägypten ausgezogen und sie waren jetzt unterwegs durch die Wüste. Einige Monate hätte es normalerweise nur gedauert, um zur Ruhe gebracht zu werden. Wovon? Na gut, von der Plackerei in Ägypten und auch von den Strapazen der Wüstenwanderung, endlich zur Ruhe zu kommen. Aber diese Generation hat dieses Ziel nie erreicht. Immer wieder haben sie in der Wüste gegen Gott rebelliert. Immer wieder waren sie unzufrieden, haben gemurrt, wie Luther so schön übersetzt, waren frech gegen Mose und gegen Gott und wollten einfach nicht Gott gehorchen. Bis schließlich Kundschafter ins Land geführt wurden, die teils gute Kunde brachten, sei es aber auch von Schwierigkeiten sprachen, die sie erwarten würden. Und prompt ging das Gejammere und Gemeckere wieder an. Sie wollten Mose absetzen und einen anderen Führer wählen, wieder zurück nach Ägypten. Mit diesem 10. Mal ungehorsam in der Wüste war das Maß nun erreicht. Und deshalb haben wir gelesen, deshalb schwur ich in meinem Zorn, sie solle meine Ruhe niemals finden. Und so ist die Generation derer, die damals als Erwachsene aus Ägypten ausgezogen sind, in 40 langen Jahren in der Wüste alle umgekommen. Und keiner hat das gelobte Land gesehen. Aber dann, wie auch der Schreiber sagt, hat Josua das Volk doch nach Kanaan eingeführt. Hat es denn nicht zur Ruhe geführt? Nun offenbar nicht, denn 400 Jahre später etwa, als David seinen Psalm schreibt, den Psalm 95 heute, da spricht er wieder von einer Ruhe, in die das Volk nicht gelangen konnte. Von einem neuen Heute, wo sie die Gelegenheit neu haben würden. Und so erklärt er uns, mit dieser Ruhe, in Vers 8, war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute geschrieben. Sondern in Vers 7 bestimmt er wieder einen Tag ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Was hat das also mit Kanaan auf sich? Kanaan ist der Inbegriff für einen anderen Ort der Ruhe, die Gott seinem Volk, die Gott allen Menschen für alle Menschen vorgesehen hat. Josua hat das Volk Israel nach Kanaan geführt, aber Jeschua, Jesus, der Messias, er ist derjenige, durch den wir Menschen zur Ruhe Gottes finden können, der uns Frieden mit Gott schenkt, dass wir zur Ruhe kommen in unserem Leben und dass wir ein Ziel haben, auf das wir zugehen können. Es ist die Ruhe in der ewigen Gemeinschaft mit Gott, auf das wir alle unterwegs sind. Und es lohnt sich deshalb, um dieses Ziel zu erreichen, auch alle Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, sich nicht abbringen zu lassen, sich nicht mutlos machen zu lassen, sondern immer wieder neu gestärkt zu werden, diesen Weg weiterzugehen, um das Ziel schließlich zu erreichen, zu dieser Ruhe am Ende unserer irdischen Reise zu gelangen. Darum heißt es in Vers 11, lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt, also vom Weg abkommt und das Ziel nicht erreicht. Es kommt also darauf an, das Ziel im Auge zu behalten, um es nicht zu verfehlen. Und jeder Gottesdienst, jedes Abendmahl gibt uns Wegzehrung auf dem Weg zu diesem wunderbaren, ewigen Ziel. Aber in unserem Bibeltext ist von einer zweiten Ruhe die Rede, von der Sabbatruhe Gottes. Nachdem wir geklärt haben, was mit dem Land Kanaan gemeint ist, ist die Frage, was ist gemeint, wenn es heißt, dass sie in die Ruhe Gottes nicht eingehen konnten. Was ist die Ruhe Gottes? Er spricht da von dem 7. Tag, nachdem Gott die Erde geschaffen hat und von seinen Werken aufhörte zu schaffen und zur Ruhe kam. Das ist jener Sabbat, von dem die Ruhe kommt, von der hier die Rede ist, die für uns auch da ist. Die Rabbinen im alten Israel haben schon früh etwas beobachtet, was mich auch beeindruckt hat. Wenn man nämlich die 7 Schöpfungstage liest, im 1. Buch Mose, Kapitel 1, dann findet man immer, dass sie durch Abend und Morgen begrenzt werden. Wo er am 7. Tag aber von seinen Werken ruht, lesen wir nicht mehr davon. Sodass die Rabbinen logisch schlussfolgerten, also hat diese Ruhe Gottes nicht aufgehört mit dem 7. Tag, sondern die Ruhe Gottes hat weiter angehalten. Die Ruhe Gottes hält weiter an. Zeitlich, ja bis in die Ewigkeit, gibt es diese Ruhe, diese Sabbatruhe Gottes. Gott möchte uns in diese Sabbatruhe hineinnehmen, dass wir in diese Ruhe hineinfinden. Wenn es dann heißt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Und Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott auch von seinen eigenen zur Ruhe gekommen ist. Diese Sabbatruhe, die ewige Ruhe bei Gott, wirft ihre kühlenden Schatten allerdings schon voraus oder zurück hinein in unsere Zeit. Schon heute können wir zu dieser Sabbatruhe Gottes finden, die er in Jesus Christus vorbereitet hat. Wenn wir uns in die Erzählung der Schöpfungsgeschichte hineinnehmen lassen, dann werden wir nämlich merken, dass der erste volle Tag der ersten Menschen nicht ein Arbeitstag war, sondern ein Ruhetag. Dass das Leben der ersten Menschen mit einem Sabbat begonnen hat, dass sie einen Ruhetag zu Anfang hatten. Und in diese Ruhe sollten sie hineingenommen werden. Diese Sabbatruhe gilt auch für uns. Wenn es heißt, dass Gott von seinen Werken aufhörte, dann bedeutet das für uns, dass auch wir in gewisser Hinsicht von unseren Werken aufhören. Dass wir also aufhören durch eigene Werke, durch gute Taten, durch Anstrengungen auf moralischem und ethischem Gebiet, versuchen Gott zu gefallen. Dass wir durch eigene Werke versuchen, endlich bei Gott zur Ruhe und zum Frieden zu kommen. Das klappt, funktioniert aber nicht. Sondern diese Ruhe hat uns Jesus Christus dadurch bereitet, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er wieder aufgestanden ist. Jesus hat alles für uns verbracht, damit wir mit Gott Frieden finden können. Dass wir diesen Frieden genießen können. Dass auch wir sozusagen in das Land der Werke Jesu Christi hineinkommen und in diesem Land uns umsehen und umschauen, was Jesus da alles für uns getan hat. Dass wir ihm davon lernen, dass wir danken, dass nichts fehlt, dass wir ihn loben und preisen für das vollkommene Werk, das er am Kreuz verbracht hat, um all unsere Schuld zu sühnen, um es mit Gott wieder in Frieden zu bringen, um einfach immer wieder neu in dieser Freude zu sein. Aufzuhören von den eigenen Werken. Aber nicht nur das, sondern dass wir immer wieder auch uns an dem erfreuen, was er für uns getan hat. Dass wir von Herzen immer wieder dankbar sind, dass nicht wir sind, die es schaffen, sondern dass er es für uns vollbracht hat. Eine Einladung zum Abendmahl heute Morgen kann uns eine große Hilfe sein, diese Ruhe ganz tief zu erfassen und sie auch miteinander zu erleben. Und das ist das Dritte. Im Abendmahl ist es so wie mit einem Brennglas für das Licht. So wie das Licht durch ein Brennglas gebündelt wird, so sehen wir und so erfahren wir in gebündelter Form alles das, was Jesus Christus für uns getan hat. Es ist alles im Grunde dort abgebildet, was er für uns tat. Das Passafest, da der Ursprung dieses Mahls, Fest der Erlösung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten. Abendmahl ist Fest der Erlösung durch Jesus Christus, die auch uns befreit von der Sklaverei, anderen Menschen gefallen zu müssen, sich um das Wohlgefallen anderer abzurackern, abzumühen, sondern frei zu werden davon, Gott allein zu gefallen. Es ist das Fest der Begnadigung, da wo die Schuld endlich aufgelöst ist, die Schuld, die uns bindet, die uns kaputt macht, dass wir von der Schuld frei werden, dass wir Vergebung bekommen haben. Das sehen wir auch hier, wenn wir Brot und Kelch zu uns nehmen. Dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Schwestern und Brüdern, die gleich wie wir auch von diesem Herrn leben und die ihn kennen und ihn lieb haben, um einander auch zu stärken. All das, diese Gemeinschaft mit ihm, miteinander erleben wir, wenn wir bewusst dieses Mal feiern und uns darüber freuen. Kanaan, das hat, glaube ich, noch eine weitere geistliche Bedeutung. Gott hat nämlich im Land Kanaan alles so vorbereitet, dass Israel nach der Vertreibung der Feinde das Land einfach nur in Besitz hätten nehmen können. Die Häuser waren gebaut, die Gärten angelegt, die Ölbäume, die Weinplantagen, die Ländereien, die Häuser, alles stand da, alles war da. Sie hätten es alles einfach nur in Besitz nehmen müssen. Kommt, es ist alles bereit. Das war die Botschaft Gottes an sein Volk. Kommt, es ist alles bereit. So hat Gott auch für uns heute ein erfülltes Leben bereit. Alles, was wir brauchen für unser Leben, hat er in Jesus Christus uns bereitgestellt. Es ist alles da, damit wir es in Besitz nehmen, damit wir es annehmen und damit wir uns daran erfreuen können. Es ist alles da. Es gibt einen Vers im Epheserbrief, der das gut unterstreicht. Da heißt es, denn wir sind sein Werk, nämlich Gottes Werk, das in Jesus Christus geschaffen worden ist. Also ein neues Werk hat Gott geschaffen, mit einem Menschen, der in Sünde gefallen ist, der verloren war, mit uns, die wir an ihn glauben, hat er uns neu gemacht. Wir sind durch Jesus Christus sein Werk, das er gemacht hat, das in Jesus Christus geschaffen worden ist. Und zwar wozu? Zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, dass wir darin wandeln können. Alles, was unsere Aufgaben sind in dieser Welt, alles, was unsere Dienste sind in der Gemeinde, alles, wo wir Erfüllung finden im Dienst, all das ist bereits vorbereitet in Jesus Christus. Das liegt schon alles für dich bereit. Es kommt nur darauf an, es zu entdecken und dann zu tun, es umzusetzen. Das ist das Entscheidende. Nur manche beklagen sich ja immer, wenn sie vom christlichen Glauben hören, ja, da ist ja alles schon vorbereitet, da kann ich ja nichts mehr machen, das ist ja alles schon fertig. Ich will es aber selbst auch. Da möchte ich dich daran erinnern, dein Leben hast du dir auch nicht selber gegeben. Du hast es nicht selber gemacht, sondern es ist dir geschenkt worden. Das Wichtigste, was dich bis heute gebracht hat, die Unterstützung durch die Eltern, wenn du gute hattest, oder die Gaben, die du bekommen hast, hast du dir nicht selber gegeben? Ist es dir alles geschenkt worden? Du trittst ins Leben als einer, der beschenkt worden ist und das nicht alles selber leistet, der aber hineinkommt in das, was geschenkt worden ist und nun lernt, damit zu leben und zu handeln und ein erfülltes Leben zu führen. So ist es auch mit Jesus. Er hat alles für uns bereit, damit wir im Leben und im Handeln, im Reden und im Schweigen, in allem, was wir tun, seinen Willen wirklich erfüllen können. Es ist da. Lass es uns auch tun, lass es uns umsetzen und handeln, wie er sagt. Denn wie wir aus der Hektik und aus dem Tun zur Ruhe finden müssen, immer wieder neu, so sollen wir aus der Ruhe nun zum Tun kommen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die er uns dafür darreicht. Und für diese Kraft, die er uns gibt, für das, was er uns alle schenkt, für unseren Alltag, dafür steht auch dieses Abendmahl. Es ist nicht nur eine Feier, wo wir nur intern so für uns das erleben, sondern es ist Wegzehrung für unseren Alltag, damit wir durch die Stärkung in der Gemeinschaft mit ihm miteinander in dieser kommenden Woche auf seinen Wegen gehen und seine Werke tun. Das, was er möchte, dass wir tun. So kommt das zur Erfüllung, was er für uns getan hat. Es gibt eine Sabbatruhe Gottes für das Volk Gottes. Und ich wünsche mir und uns, dass wir diese Sabbatruhe Gottes in Jesus Christus immer tiefer erfahren, dass wir da wirklich unsere Erfüllung finden und dass wir aus dieser Sabbatruhe heraus, aus diesem Frieden heraus unser Leben gestalten, im Umgang mit unserem Nächsten, im Dienst in der Gemeinde, im Alltag, wo wir gefordert sind. Das möge der Herr geben und diesen Gottesdienst, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, auch gleich im Mahl uns zu einem starken Impuls für unser Leben mit Jesus werden lässt.